SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Nee, sorry, ich bleib heute zu Hause. Ich habe da so ein leichtes Kratzen im Hals. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja da. Aber zu Hause zu bleiben, obwohl man eigentlich fit ist, das kommt laut einer neuen Statistik immer häufiger vor. Fast 6 von 10 Beschäftigten geben an, sich krank zu melden, obwohl sie eigentlich fit sind. Diese Entwicklung hat natürlich 2 Seiten. Einerseits fehlt die Arbeitskraft im Team. Schlimmstenfalls müssen die Kolleginnen und Kollegen die Arbeit auffangen. Andererseits, wenn da wirklich eine Erkältung im Anflug ist, steckt man niemanden zusätzlich an und ist vielleicht sogar schneller wieder fit. Wir klären deswegen gleich, welche Folgen ein steigendes Bewusstsein für Selbstfürsorge und Gesundheit haben und wo die Grenze sein sollte. Wann bin ich wirklich nicht arbeitsfähig und wann doch? Außerdem lassen wir uns zeigen, wie heftig die bürokratischen Herausforderungen sind, die Unternehmen aktuell immer deutlicher beklagen. Und wir waren in einer Notaufnahme in Rheinland-Pfalz, die seit dem Jahreswechsel noch mehr Leute behandeln muss, nämlich seit viele Bereitschaftspraxen im Land öfter oder sogar ganz zu haben. Über all das sprechen wir in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Krank zur Arbeit geht ja gar nicht. Denken sich mittlerweile tatsächlich viele. Inzwischen bleiben nämlich viele schon bei leichten Symptomen zu Hause. Konkret 6 von 10 Beschäftigten melden sich krank. Und das, obwohl sie sogar arbeitsfähig wären. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK. Patricia Tamm ist dort die Referentin für Gesundheitsförderung. Frau Tamm, was heißt das denn? Die melden sich krank, obwohl sie arbeitsfähig wären. Wo ist denn da die Grenze?
Das ist tatsächlich sehr individuell. Also wenn sich manche Menschen schneller krank melden als andere, dann kann das zusammenhängen mit der persönlichen Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft, auch der individuellen Belastbarkeit und insgesamt mit dem Umgang, mit diesem Mental Load, den jeder so für sich zu tragen hat. Also jeder hat ja so sein ganz eigenes individuelles Päckchen an beruflichen und privaten Herausforderungen zu tragen. Und wann da die persönliche Grenze erreicht ist, ab der man sagt, ich bin aktuell nicht mehr leistungsfähig und muss mich heute rausnehmen, das obliegt natürlich der individuellen Einschätzung.
Zumindest solange keine Krankschreibung vom Arzt erforderlich ist, geht ja in vielen Fällen mindestens die ersten 3 Tage ohne, zum Beispiel, wenn es der Gesundheit schaden würde, arbeiten zu gehen. Gleichzeitig hatten wir 2023 einen immens hohen Krankenstand in Deutschland. Eine Berechnung des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen geht sogar davon aus, dass das einer der Gründe ist, dass die Wirtschaft letztes Jahr geschrumpft ist. Bleiben wir also zu leichtfertig zu Hause?
Also ich glaube tatsächlich, dass die älteren Generationen früher einfach mehr hingenommen haben, als es so die Jüngeren heute bereit sind zu tun. Also es war damals einfach üblicher, ungesunde Arbeitsbedingungen zu ertragen, auch mal Entscheidungen und Prozesse weniger in Frage zu stellen. Und das ging natürlich zur Not auch auf Kosten der eigenen Gesundheit. Und mittlerweile findet da, glaube ich, so ein Umdenken statt. Und der Trend geht dahin, dass man da der eigenen Gesundheit auch einen größeren Fokus zuschreibt und eine höhere Priorität beimisst und dann vielleicht auch einmal mehr entscheidet, ich bin heute nicht in der Lage zu arbeiten, ich bleibe heute zu Hause.
Aber wenn Sie feststellen, jemand ist arbeitsfähig, meldet sich aber trotzdem krank, ist da dann nicht eine Grenze überschritten, wo die Selbstfürsorge übers Ziel hinausschießt?
Also man sieht bei der jüngeren Generation einfach dieses Umdenken. Also man spürt, dass sich diese Generation durch einfach ein sensibleres Frühwarnsystem aufzeichnet für die eigenen Bedürfnisse, weil sich langfristig so um jeden Preis und ungeachtet von jeglichem gesundheitlichen Risiko durchzubeißen, halte ich persönlich für eine sehr gefährliche Haltung. Und diese junge Generation, der ist eben ihre körperliche und psychische Gesundheit wichtiger. Und diese gelebte Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht sehr wertvoll, weil wir haben nur dieses eine Leben und das hat diese Generation sehr gut erkannt. Und es geht darum, Grenzen zu erkennen und zu setzen. Und diese Grenze wird eventuell heutzutage auch einfach früher gezogen. Also es gelingt dieser heutigen Generation einfach besser, da Grenzen aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt denn in dem ganzen Prozess das Unternehmen, der Arbeitgeber? Also die haben natürlich einerseits den Wunsch, dass die Beschäftigten möglichst vollzählig zur Arbeit kommen, dass der Betrieb aufrechterhalten wird. Andererseits haben sie die Jungen, die vielleicht durch Selbstfürsorge eher zu Hause bleiben und die Älteren, die das möglicherweise entsprechend kritisch sehen. Wie können Unternehmen denn da einen guten Mittelweg finden?
Also natürlich obliegt es dann jedem individuell zu entscheiden, wo sind da meine persönlichen Grenzen erreicht. Und das wird von den unterschiedlichen Generationen mit Sicherheit unterschiedlich auch gesehen. Aber es obliegt natürlich auch dem Unternehmen, da so ein bisschen auch vielleicht Verständnis zu schaffen zwischen den Generationen. Und natürlich, diese Krankmeldungen dürfen natürlich nicht konträr stehen zu diesem kollegialen und unterstützenden Miteinander in den Generationenteams. Also es lohnt sich auch jetzt aus der Perspektive der Firma, des Unternehmens, so ein bisschen Verständnis auch für die verschiedenen Generationen zu schaffen, so eine gemeinsame Wertebasis auch fürs Arbeiten zu finden, voneinander zu lernen, aus den verschiedenen Welten auch mit Respekt und Wertschätzung und auf Augenhöhe sich da zu begegnen und dadurch dieses gemeinsame Verständnis auch gut zusammenzuarbeiten.
Das heißt, die Älteren müssen lernen, nicht bis zur Selbstaufopferung zur Arbeit zu kommen und die Jüngeren müssen es schaffen, auch kollegial zu entscheiden, was ist jetzt heute für mich das Beste und was ist vielleicht auch angemessen im Team.
Genau, also tatsächlich, ich glaube, die Generationen können super voneinander profitieren, dass die junge Generation da auch sich was von dem Erfahrungsschatz der älteren Generation abschauen kann und die ältere Generation so ein bisschen auch als geschätzte Mentoren und Mentorinnen fungieren können und die junge Generation kann der Älteren vielleicht nochmal so ein bisschen mehr von dieser Selbstfürsorge vermitteln, die immens wichtig ist, um gesund zu bleiben.
Hat die telefonische Krankschreibung möglicherweise die Hürde gesenkt, sich krank zu melden?
Da gilt natürlich, wer es drauf anlegt, diese verringerte Hemmschwelle auszunutzen. Der wird das natürlich tun. Und diese Art und Weise der Krankmeldung lässt natürlich weniger Kontrolle zu, das zu überblicken. Aber es hat eben auch den Vorteil, dass die Menschen in der Lage sind, sich auch krank zu melden, nicht das Haus verlassen zu müssen, wenn es gesundheitlich einfach nicht zu vertreten ist.
Zum Schluss nochmal ganz praktisch. Es ist ja gerade am Anfang einer Krankheit oft eine situative Entscheidung. Melde ich mich krank oder bin ich fit? Wie finde ich denn den angemessenen Mittelweg? Also wann bin ich wirklich nicht arbeitsfähig und wann doch?
Wie gesagt, das ist sehr individuell. Also die Selbstfürsorge und die Gesundheitskompetenz ist eine wichtige Stellschraube, um sich langfristig gesund zu erhalten und zu schützen. Und wer seine Belastungsgrenzen gut kennt und klar absteckt, auch mal Nein sagt, Unterstützung einfordert, sich auch krank meldet beim Arbeitgeber, wenn es eben einfach nicht mehr geht, der läuft einfach auch seltener Gefahr, eben in so eine Erschöpfungsspirale zu geraten oder auch eine psychische Erkrankung zu riskieren. Und wir brauchen einfach dieses Frühwarnsystem für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen, um rechtzeitig einzugreifen. Denn der Weg in psychische Erkrankungen ist oft schleichend und deshalb tückisch. Und deshalb ist dieses rechtzeitige Eingreifen ein wichtiger Weg, um genau das nicht zu riskieren.
Sagt Patricia Tamm von der Krankenkasse Pronova BKK. Sie hat festgestellt, 6 von 10 Beschäftigten melden sich krank, obwohl sie arbeitsfähig wären. Viele Unternehmen wird das natürlich nicht freuen. Ein noch größeres Problem liegt aber wo ganz anders, nämlich in der überbordenden Bürokratie. Fast 93% der mittelständischen Firmen geben in einer Umfrage des Mittelstandsverbunds an, die Bundesregierung müsse vor allem diese Bürokratie abbauen, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland zu verbessern. Wie heftig diese Bürokratie sein kann, das hat unsere Reporterin Stefanie Geißler sich in einem Unternehmen in Freiburg zeigen lassen.
Benedikt Hofmeier, 35 Jahre alt, sportlich, dynamisch, steht im Archiv vor zahlreichen Aktenordnern, sucht einen heraus und blättert ihn durch.
Könnten 500 Seiten pro Ordner sein für einen Hochfrequenzhandgriff.
Eine alte sogenannte Produktakte. Darin sind enthalten
die elektrische Sicherheit, dass die Lebensdauer des Produktes sichergestellt ist, dass es sicher in der Anwendung ist durch klinische Daten.
Mittlerweile sind solche Akten natürlich komplett digital. Der Umfang zeigt aber, wie aufwendig der Schriftkram für jedes einzelne Produkt ist. Bürokratie, gerade bei sensiblen Produkten, hat es natürlich schon immer gegeben, sagt Benedikt Hofmeier, der eigentlich brennt für sein Fachgebiet, die Regulatory Affairs. Doch die neue EU-Regelung MDR, die sprenge absolut den Rahmen.
Ich würde hier schon von einer Überregulierung sprechen.
Die neue EU-Verordnung verlangt nämlich unter anderem, dass sämtliche Produkte, die schon seit Jahren auf dem Markt sind, erneut lizenziert werden. Unterm Strich bedeutet sie vor allem mehr als doppelt so viel Verwaltungsaufwand, sagt auch der geschäftsführende Direktor Michael Martin, der am Hauptstandort in Tuttlingen sitzt.
Wir haben also 16.000 verschiedene chirurgische Instrumente in unserem Unternehmen. Da können Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand war, ne?
Und teuer wird es noch dazu. Die Umstellung auf die MDR-Verordnung hat das Unternehmen rund 40 Millionen Euro gekostet. Das Personal in den Regulatory Affairs wurde seit 2010 mehr als verdoppelt. Nachhaltigkeitsbericht, Lieferkettengesetz, Datenschutzgrundverordnung, ganz abgesehen mal vom Bauen, das hierzulande ja schon immer sehr zeitintensiv war. Michael Martin nennt ein Beispiel. Im April vergangenes Jahr hat die Firma einen Bauantrag für Tuttlingen und einen für den Standort Jacksonville in den USA eingereicht. In den USA habe man mittlerweile mit dem Bauen begonnen. In Tuttlingen liege noch nicht einmal die Baugenehmigung vor.
Eine Auflage war eben, dass die Büsche erst entfernt werden können, wenn eine Zählung der Insekten, die in diesen zwischen Wohnen durchgeführt wird. Und das war dann auch nur im August möglich, sodass man also zum Beispiel schon mal 4 Monate warten musste, bis man die Büsche dann entfernen kann.
Insektenschutz habe selbstredend seine Berechtigung, sagt Michael Martin. Was aber die neue EU-Verordnung angeht, hier drohten ernsthafte Konsequenzen für den Standort Deutschland. Zum einen habe man wegen der teuren Nachlizenzierung bereits 2000 chirurgische Instrumente vom Markt genommen. Das lohne sich wirtschaftlich einfach nicht mehr. Und zum anderen käme hinzu, dass die Prüfstellen in Deutschland nicht mehr mit den Nachgenehmigungen hinterherkämen. Und so müssten sich Unternehmen wie KLS Martin nach Alternativen umschauen.
Ja, die Tendenz geht jetzt zum Teil wirklich schon dazu, dass wir eine amerikanische Zulassung im ersten Schritt durchführen, weil diese dann auch in vielen Ländern außerhalb von Europa anerkannt wird und dann erst im zweiten Schritt dann letztendlich die MDR-Zulassung durchführen.
Tja, das ist schon enorm. Die Unternehmen in Deutschland klagen über die Bürokratie und fordern von der Bundesregierung dringend Verbesserungen. Und jetzt hören wir mal kurz, was gerade so am Hauptbahnhof los ist. Ach ja, 6 Tage GDL-Streik. Damit das bald nicht mehr vorkommt, hat jetzt der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bernd Reuter, vorgeschlagen, die streikenden Lokführer sollen durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden. Mein Kollege Christopher Zone stellt allerdings fest, der Plan hat noch einige Haken und schreibt deswegen unseren satirischen Brief der Woche.
Lieber verkehrspolitischer Sprecher der FDP Bernd Reuter, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Da hatten Sie ja echt eine bahnbrechende, um nicht zu sagen bahnstreikbrechende Idee. Die Lokführer wollen nicht, dann fährt eben die KI. Doch leider, bis zur nächsten Streikrunde wird's damit nichts. Eher in 20 bis 40 Jahren, so die Prognose, die übliche Bahnverspätung eben bei aller Liebe. So lange warte ich nicht auf meinen Zug. Noch steht das K in KI eher für keine als für künstliche Intelligenz. Aber er wird kommen, der KI-Lokführer. Tatsächlich ist Ihre Idee nicht ganz abwegig, lieber Herr Reuter. Wenn Autos autonom fahren können, dann sollte das bei der Bahn auch zu schaffen sein. Einen Zug zu fahren ist schließlich keine Raketenwissenschaft, denken Sie vermutlich. Bei Rot stehen, bei Grün gehen, das schafft schließlich selbst der einfachste Rechner. Viel Kreativität, zum Beispiel bei der Suche nach alternativen Routen, ist auf der Schiene auch nicht erforderlich. Und dass man im Bahnhof anhält, das kriegt eine KI sicher zuverlässiger hin als mancher Mensch. Etliche ICEs sind in den letzten Jahren bekanntermaßen durch Wolfsburg einfach durchgerauscht, obwohl dort ein Halt vorgesehen war. Nebenbei, in Wolfsburg keine Sekunde Lebenszeit zu verschwenden, könnte man natürlich durchaus als Zeichen von Intelligenz werten. Bei GDL-Chef Wieselski frage ich mich ohnehin, ob er nicht schon vor Jahren durch eine KI ersetzt worden sei. So zuverlässig berechenbar spricht er in jede Kamera die immer gleichen Sätze. Und wahrscheinlich wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Wieselski sogar eine KI dazu bringt zu streiken. Für reduzierte Wochenrechnerzeit bei vollem Stromausgleich zum Beispiel. Egal, wenn sich die Sache bewährt, vielleicht sollte man dann auch bei anderen Führern an einen KI-Ersatz denken, nach den Lokführern zum Beispiel Oppositionsführer. In Sachen Herzenswärme würde kein Mensch den Unterschied merken zwischen Merz und KI. Und einen Namen hätte ich auch schon für die von der FDP geforderte Lokführer-KI: Kubicki. In diesem Sinne, lieber Herr Reuter, Sie sind am Zug. Zurückbleiben bitte. Es grüßt Sie Ihr Fan, Christopher Zone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Bianca aus Schwarzach hat ihm geschrieben, sie war operationstechnische Assistentin, muss sich aber aus gesundheitlichen Gründen einen anderen Beruf suchen und sorgt sich vor kritischen Fragen. Sie schreibt: Ich könnte zum Beispiel direkt gefragt werden, weshalb ich nicht mehr in meinem ursprünglich erlernten Beruf arbeiten kann. Hier möchte ich weder auf meine Diagnose eingehen, noch möchte ich, dass vielleicht der Eindruck entsteht, dass ich aufgrund meiner Erkrankung aus gesundheitlichen Gründen nicht belastbar bin und des Öfteren ausfallen würde. Von unserem Karrierecoach Martin Werle will sie deswegen wissen, wie sie auf solche Fragen souverän antworten kann. Hier ist seine Antwort.
Ja, Bianca, das ist eine spannende Frage. Wie erklärt man so eine Umschulung, ohne den Eindruck zu hinterlassen, man sei aus dem alten Beruf geflohen oder man sei ihm nicht gewachsen gewesen? Das ist natürlich spannend für den neuen Arbeitgeber, denn der würde daraus, dass jemand einen alten Beruf hinwirft, vielleicht den Schluss ziehen, dass es auch am neuen Arbeitsplatz Probleme gibt. Es gibt ein einfaches Rezept für Sie und auch für alle Hörer in einer ähnlichen Situation. Und zwar, sprechen Sie nicht über Ihre Fluchtmotive, also warum Sie raus sind aus Ihrem alten Beruf als operationstechnische Assistentin, sondern sprechen Sie darüber, was Sie am neuen Beruf reizt. Was finden Sie toll daran, als Bürokauffrau zu arbeiten? Inwieweit kommt das Ihren Talenten entgegen? Wenn Sie diese positiven Botschaften zum neuen Beruf senden, wenn Sie eine Anreizmotivation in den Mittelpunkt stellen, dann werden Sie sehen, die akzeptieren das und Sie haben dann auch sehr gute Chancen, dass Sie einen Jobzuschlag bekommen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Es ist gerade mal 4 Wochen her, dass in Rheinland-Pfalz viele ärztliche Bereitschaftspraxen geschlossen oder die Öffnungszeiten verkürzt haben. Das war die Folge eines Urteils des Bundessozialgerichts. Aber seither wenden sich spürbar mehr Patientinnen und Patienten an die Notaufnahmen der Krankenhäuser, die ohnehin schon mehr als ausgelastet sind und oft auch gar nicht helfen können. Das sorgt für viel Frust auf beiden Seiten, berichtet SWR1-Reporter Wolfgang Brauer.
Kannst du bitte in die 2 kommen? Das Rettungsdienstzustand nach Aortenklappenrekonstruktion und Präsynkope. Die muss Monitorüberwachung.
Notaufnahme im Klinikum Ida Oberstein. 2 Rettungswagen kommen zur selben Zeit an, dazu das Notarztauto. 30 Patienten warten in den Gängen und wollen aufgenommen werden. Gleichzeitig müssen die Vitalfunktion von Notfällen in den Behandlungskabinen auf einem Monitor beobachtet werden. Alltag für Alexandra Stemmler, die seit 33 Jahren Krankenschwester ist.
Sämtliche Behandlungszimmer sind belegt. 2 Kollegen sind in der Unfallambulanz. Und im Wartezimmer warten Patienten auf ihre Betten. Also momentan bin ich im Stress.
Und der hat seit Jahresbeginn noch zugenommen, weil viele ärztliche Bereitschaftszentren in Rheinland-Pfalz ihre Sprechzeiten drastisch reduziert haben. Einige wurden sogar ganz geschlossen. Aber viele Patienten gedulden sich jetzt nicht bis zur nächsten Sprechstunde bei ihrem Hausarzt. Sie kommen einfach in die Notaufnahme, erklärt Ulrich Frey, der ärztliche Direktor des Klinikums Ida Oberstein. Früher waren es im Durchschnitt
60 bis 70 Patienten am Tag. Wir hatten jetzt einen Tag mit 111 Patienten und das war das meiste, was wir je hatten, seit die zentrale Notaufnahme hier am Klinikum offen ist.
Viele Patienten sind aber gar keine Notfälle.
Es ist so, dass ungefähr 10% wirklich schwere Notfälle sind. 70% allerdings, die wären aufschiebbar, die könnten auch dann beim Hausarzt in der Praxis behandelt werden.
Hinzu kommt, viele einfache Leistungen kann und darf die Notaufnahme gar nicht erbringen. Das bringt Frust bei den Patienten und bei den medizinischen Fachangestellten dort, wie bei Saskia Marx.
Die sind sauer, wenn wir für Hustenschnupfen kein Rezept schreiben können. Wir dürfen es nicht, wir haben keine Zulassung und das verstehen die meisten nicht. Auch weil die Hausärzte auf ihrem AB dann sagen, gehen Sie bitte in die Notaufnahme und wir können keine Rezepte schreiben, keine Krankmeldung. Da werden hier die Türen zugeknallt, die Stühle fliegen, also das kommt auch alles schon mal vor.
Andreas Wernter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, fordert Hilfe für die Notfallstationen, auch von der Kassenärztlichen Vereinigung, kurz KV, die für die ärztlichen Bereitschaftszentren zuständig ist.
Ich kann kurzfristig so aussehen, dass beispielsweise die KV ihre Entscheidungen nochmal überdenkt, gegebenenfalls die ein oder andere Bereitschaftsdienstpraxis doch wieder zu besetzen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz sieht jedoch unter den aktuellen gesetzlichen Bedingungen keine Möglichkeit, die Kürzungen und Schließungen bei den ärztlichen Bereitschaftszentren zurückzunehmen. Immerhin, das Bundesgesundheitsministerium bereitet derzeit ein Gesetz vor, das die Notfallmedizin grundlegend ändern soll. Bis dahin wird die verantwortungsvolle Arbeit in den Notaufnahmen wohl weiter zunehmen. Auch für Alexandra Stemmler und ihre Kolleginnen und Kollegen in Ida Oberstein.
Tja, als ob die Notaufnahmen vorher nicht schon genug zu tun gehabt hätten. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.